Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kfz-Podcast, der Kfz-Rockstars. Aufstehen für das Kfz-Handwerk, und das machen wir heute ganz besonders mit einem ganz besonderen Gast. Heute ist bei uns Gerald Weiß, der Chefredakteur von der Auto und Wirtschaft aus Österreich, und wir sprechen heute über, wenn nicht das wichtigste Thema, nämlich Umsatz und die Erträge daraus. Das wird auch das Thema der nächsten Sonderausgabe der Auto und Wirtschaft.
Der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Folge 41. Wo ist dein Geld? Klartext-Interview mit der Auto und Wirtschaft.
Und ich darf dafür Gerald begrüßen. Gerald, herzlichen Dank, dass du extra aus Wien eingeflogen bist. Herzlich willkommen im Rockstar-Studio, und ich freue mich auf die Zeit mit dir.
Vielen Dank, lieber Robert. Ich freue mich auch. Sehr spannende Location, sehr spannendes Thema, und bin gerne nach Berlin gekommen, um mit dir das zu besprechen. Wie du schon erwähnt hast, wir arbeiten gerade an unserer Sonderausgabe, die nennt sich Klartext, reden wir über Erträge, weil wir der Meinung sind, es gibt in der momentanen Situation der Kfz-Branche nichts Wichtigeres, als Erträge und Prozesse gut aufzusetzen. Und ja, haben wir als Gelegenheit genutzt, jetzt nicht nur einen Artikel zu machen, sondern auch eine Podcast-Folge. Und ich freue mich sehr, dass ich da mit dabei sein darf.
Ja, wunderbar. Ich liebe dieses Thema, ein absolutes Knackpunktthema. Wofür denn alles, wenn die Erträge nicht stimmen? Und wir werden heute gemeinsam beleuchten, wie kommt es denn, dass die Erträge gegebenenfalls nicht stimmen? Wie kann man das ermitteln? Was kann man tun? Und da freue ich mich auf viele Fragen von dir.
Absolut. Freue mich auch. Geht aus meiner Sicht los. Ich muss ja auch für meine Leser und meine Hörer in dem Fall ein paar Fragen stellen, die vielleicht deine schon kennen, und würde damit beginnen. Du bist nicht der Kfz-Rockstar, aber du bist irgendwie der Leadsänger oder auch der Choreografie der Kfz-Rockstars, und ich würde gerne damit beginnen, dich zu fragen, wer ist Robert Merz, wer steckt hinter der Person, die da so Großes aufgebaut hat in den letzten Jahren?
Ja, vielen Dank für besonders den letzten Part. Großes aufgebaut. Großes aufgebaut habe nicht ich, sondern das haben die Betriebe selbst, die einer Strategie gefolgt sind, die ich entwickelt habe. Und dadurch ist eine große Gemeinschaft aus Kfz-Betrieben entstanden, die größere Erfolge haben, als sie selbst gedacht hätten. Wie bin ich dazu gekommen? Vor 15 Jahren habe ich mit dem ersten Kfz-Betrieb gearbeitet. Vor 15 Jahren hatte ich noch eine Agentur. Ich habe mich früh selbstständig gemacht mit 19 und habe mich um mein eigenes erstes Projekt gekümmert und habe festgestellt, dass viele andere Selbstständige und Unternehmer Fragen haben, wofür ich dann in der Zwischenzeit Antworten hatte. Also ich bin rein autodidaktisch unterwegs gewesen, und ein Unternehmen von denen, die mir viele Fragen gestellt haben, das war ein Kfz-Betrieb. Und das ist so richtig schön, wie so eine Fügung entstanden, fast zufällig. Ich war mit meinem Auto in vielen Werkstätten, und da war ein Betrieb, eine Hinterhofwerkstatt. Also es war wirklich, musst du dir vorstellen, wie so eine Garage, wo andere ihre Oldtimer im Winter unterstellen, ja, mit einem kleinen Büro dran. Und die haben tatsächlich in kurzer Zeit ein Problem an meinem Auto gelöst, was andere vorher nicht geschafft haben. Und da habe ich zu denen gesagt, Leute, ihr seid so gut, aber warum kennt euch keiner? Warum seid ihr hier in so einem Hinterhof? Warum helft ihr nicht noch mehr Leuten? Und dann haben sie halt auch gesagt, naja, wir wissen nicht so genau, wie das geht. Und dann habe ich denen ein Angebot gemacht. Ich habe gesagt, Leute, ich habe schon so viel bezahlt jetzt für dieses Auto, für diese Reparatur. Was haltet ihr davon? Das, was ich euch jetzt in Geld geben würde, das mache ich mal anders. Das setze ich mal um in das Know-how, was ich habe. Und ich werde mal dafür sorgen, dass man euch findet und dass ihr mehr Nachfrage habt. Und da werde ich nie vergessen, hat einer von denen gesagt, okay, wenn du das wirklich alles schaffst, leg los. Und das habe ich gemacht damals. Es war noch eine andere Welt als heute, muss man deutlich sagen, vor 15 Jahren. Ich habe da eine Website gebaut, das habe ich mir beigebracht, und ich konnte schon immer gut schreiben. Ich weiß, wie man Leute anspricht, und ich weiß, wie man Zielgruppenkanäle schafft auf ein Angebot. Das habe ich damals schon für mein eigenes Projekt mir aneignen müssen und wollen. Und das habe ich auch für die gemacht. Nach ein paar Wochen hat mein Telefon geklingelt, und da war der Typ dran, der gesagt hat von der Werkstatt, mach das mal, und hat gesagt, Robert, was ist los? Bei uns steht das Telefon nicht mehr still. Kannst du noch mal kommen? Und dann bin ich dahin gefahren und wir haben uns zusammengesetzt und die haben gesagt, also das, was hier gerade passiert, das können wir an dem Standort, wo wir sind, gar nicht leisten. Hast du Lust, mit uns die Werkstatt richtig aufzubauen? Und für mich war das der absolute Wendepunkt, weil ich tierisch Lust drauf hatte. Ich liebe das Handwerk, ich liebe besonders das Kfz-Handwerk, es hat mich schon immer begleitet. Und dann bin ich mit denen eingestiegen. Ich habe eine Agentur gegründet, das war mein erster Kunde. Und wir haben dann diese Werkstatt aufgebaut und was richtig Schönes draus gemacht. Um das kurz zu fassen, wir haben die Nachfrage genutzt, haben Steckenpferde entwickelt, das war damals Autogas und freie Reparatur. Und haben das geschafft, im ersten Jahr in der Zusammenarbeit die Umsatzmillion zu knacken. Sind an einem anderen Standort gegangen, haben richtig schön, wie man das möchte, schöne Boxen gehabt, ne, für die Fahrzeuge mit den Bühnen, Kundenempfang, schönen großen Parkplatz. Das war wunderbar. Aber, und um hier das Ende zu setzen, ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass irgendwas nicht gestimmt hat. Wir haben alle Gas gegeben, wir haben alle Blut, Schweiß und Wasser geschwitzt. Jeder hat so viel gearbeitet und am Ende kam aber die Wertschätzung nicht vom Kunden. Wie oft haben wir da gestanden und haben gesagt, oh, das Auto muss morgen fertig sein, dann machen wir noch eine Nachtschicht, ja, dann haben wir mit gekreuzten Fingern, dass die Teile am nächsten Tag kommen. Also wir haben wirklich alles gegeben und dann kommt der Kunde noch und sagt vielleicht sowas wie, können wir noch was am Preis machen? Das war so ein Moment, das hat mir richtig wehgetan. Über diesen Erfolg mit dieser Werkstatt kamen noch andere Werkstätten dazu. Ich bin natürlich empfohlen worden und ich habe in jeder Werkstatt die gleichen Schwachstellen gesehen letztendlich. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dass es ein System geben muss, wie es Kfz-Betriebe schaffen, in ihrer Region größtmögliche Wertschätzung und Anerkennung zu bekommen, mit ihrer Arbeit, die sie machen, gutes Geld zu verdienen, damit sie sich vom Markt abheben können, aus dieser grauen Masse heraus, ja, wo alle irgendwie da bin, damit die Leidenschaft, die jeder tagtäglich an den Tag legt, ja, dass diese Leidenschaft endlich ordentlich vergütet und respektiert wird. Das war meine Aufgabe und da habe ich für gekämpft, Jahre dran gesessen und Ende 2018 stand das Konzept und da sind die Kfz-Rockstars entstanden.
Damit für meine kurze Zusammenfassung, es ist eigentlich aus einem Zielgruppenmarketing entstanden. Das heißt, du kommst eigentlich von der Marketingseite, die Idee war, die Betriebe zu füllen oder bekannt zu machen. Aber es ist dann wesentlich mehr draus geworden. Es ist dann von Betriebsberatung über Motivation, über Prozessoptimierung. Das heißt, das ist ein gesamtheitliches Konzept geworden, wenn ich das richtig verstehe.
Das hast du genau richtig verstanden. Es fing an, damit Zielgruppen zu lenken und die guten Kunden rauszuholen. Dann ging es weiter über, okay, wie schaffen wir es regional, diese Wertschätzung und Anerkennung zu bekommen? Wie schaffen wir es quasi, zum Rockstar zu werden? Also wann auch immer jemand was mit dem Auto hat, da will ich hin. Ja? Und wie schaffen wir das, dass die Leute nicht anrufen und sagen, wann habt ihr Zeit oder macht das mal für mich, hinzu, wann darf ich zu euch kommen? Das war mir sehr wichtig, dass dieses goldene Handwerk auch als Gold anerkannt wird. Und dann ging es im Laufe der Zeit in die Betriebe rein, dass man eben gesehen hat, was kannst du im Betrieb machen, damit das im Flow ist, damit das schön ist, damit es Spaß macht, damit die Angestellten, die Mitarbeiter, die Inhaber, die Kunden, damit das eine Win-Win-Win-Situation ist. Genau. Und so ist das Schritt für Schritt gewachsen.
Bevor wir vielleicht auf die Abläufe und die Details eingehen, würde ich gern darauf zurückkommen, dass du gesagt hast, vor 15 Jahren war das alles doch deutlich anders. Ja. Das heißt, die Situation in den Betrieben oder in der Branche oder generell in der Wirtschaft, ohne das jetzt zu negativ darzustellen, hat sich ja dramatisch verändert. Ja. Wie würdest du das heute sehen? Was sind heute die größten Herausforderungen für die Betriebe oder was sind die größten Herausforderungen, die deine Rockstars jetzt heute im täglichen Geschäft haben?
Ja, es sind viele Herausforderungen. Fangen wir mal an mit der Vergleichbarkeit. Über Suchmaschinen wie Google, Vergleichsplattformen und die Möglichkeit, eigene Teile sogar zu bestellen und das beworben wird, bis hin zu, kauf dir deinen eigenen OBD-Stecker, ja, was es alles am Markt gibt. Wir haben eine unglaubliche Vergleichbarkeit. Die Wertschätzung dadurch ist grundsätzlich gesunken. Kfz-Betriebe wurden mehr und mehr zum vergleichbaren Dienstleister. Es war nichts Besonderes mehr. Besonderes Verhältnis zwischen einigen Kunden zum Inhaber, ja, oder zu einigen Mitarbeitern gab es natürlich weiterhin. Aber im Großen und Ganzen zu viel Vergleichbarkeit, zu wenig Anerkennung und Wertschätzung. Darüber kam natürlich die ganze wirtschaftliche Spirale, ne? Die Rezession, in der wir stecken. Das Geld wird weniger wert, die Leute haben weniger Geld, die Unsicherheit, was sie überhaupt noch fahren. Dieses ganze, wo bitte soll ich noch mein Geld hernehmen, um mein Auto aufzureparieren? Dann natürlich die gestiegenen Preise im Einkauf, die gestiegene Erwartung von Mitarbeitern, mehr Geld zu verdienen. Alles das ist eine Riesenlast, ein Riesendruck, der auf den Schultern der Inhaber liegt. Und das muss mal geschultert werden. Ja? Und wir sind heute in einer Situation, wo ich sagen würde, als ich gestartet bin, da war das so nice to have. Ja, die Betriebe waren auch damals schon ausgelastet. So ist es nicht. Es war so nice to have und es ist ja nett und ja, dann verdienen wir hier mal ein bisschen mehr. Heutzutage ist es ein Muss, weil sonst ist die Betriebsschließung vorprogrammiert.
Und spannenderweise, so erleben es wir zumindest, gar nicht wegen mangelnder Auslastung, sondern wegen mangelnder Erträge. Also es ist gar nicht so, dass die Betriebe nicht gebraucht werden. Wir kriegen auch immer wieder mit, dass die Kunden die Betreuung schon schätzen, aber es halt schwierig ist, auch die Preise durchzusetzen. Ist das korrekt?
Ja, Gerald, das ist so spannend. Da sind wir ja beim Thema. Wir haben ja eine total interessante Situation. Die meisten Betriebe sind ja ausgelastet. Die drehen sich jeden Tag im Kreis und versuchen alles, um die ganzen Aufträge hinzukriegen. Aber was ist mit den Zahlen? Die stimmen nicht. Und im Grunde hat uns ja die Wirtschaftssituation auch in die Karten gespielt. Also zumindest in den Kfz-Werkstätten, in den Autohäusern ist es eine etwas andere Situation. Aber in den Werkstätten ist es ja so, die Leute fahren aktuell länger ihre Autos, weil sie nicht wissen, was sie sich anschaffen sollen. Und eigentlich müsste jetzt ein Boom kommen bei den Werkstätten. Jetzt müsste die Goldgräberstimmung anfangen. Fängt sie aber nicht an, weil die Betriebe trotz 110-120% Auslastung am Ende dastehen und sich über eine schwarze Null freuen.
Und das ist ein Prozessthema, oder? Ja. Weil über das werden wir noch zu sprechen kommen. Bei uns in Österreich gibt es irgendwie den Spruch, wenn der Betriebsinhaber den ganzen Tag mit einem Puls von 180 herumläuft, wird Ende des Monats schon Geld übrig bleiben. Aber das stimmt leider nicht mehr. Also nur Auslastung, nur viel zu tun, ist zu wenig. Es geht auch um Prozesse. Ja. Vielleicht doch einen Schritt zurück. Wir lernen deine Ansatzpunkte. Wenn jemand das Thema hat, der kommt auf dich zu, der wird Mitglied. Wie funktioniert das, dass jemand Kfz-Rockstar werden kann?
Ah, gut. Na, dann sprechen wir darüber. Es ist so, wenn du Mitglied werden willst, wir haben einen super exklusiven Standard für unsere Mitglieder. Es geht pro Region nur einen Betrieb. Das, was wir mit dem Betrieb machen, das kann kein zweiter Betrieb gleichzeitig durchführen. Da würden sie sich gegenseitig sehr stark zum Wettbewerber machen. Unser Ziel ist, dass ein Betrieb sich vom Wettbewerb abhebt. Insofern gucken wir uns sehr genau an, mit wem können wir da arbeiten? Wer hat den Willen, das wirklich zu tun? Weil es gibt einfach auch viele Werkstätten, die sind mehr oder weniger zufrieden. Die haben sich daran gewöhnt, wie die Situation ist. Und wir suchen die Betriebe, die sagen, das kann es nicht gewesen sein. Das kann es nicht sein. Wir sind hier in einem Metier, wo es um Leidenschaft geht. Wer den Beruf des Kfz-Technikers einschlägt, der macht das in der Regel aus Leidenschaft und nicht, weil er super reich werden will. Der Inhaber hat das meistens aus Leidenschaft gemacht. Und für mich ist es so, dass diese Leidenschaft das Größte ist, was wir haben, überhaupt im gesamten Arbeitsmarkt, im gesamten Umfeld, in der gesamten Wirtschaft. Diese Leidenschaft muss den größtmöglichen Erfolg bekommen, die größtmögliche Anerkennung. Und es gibt Betriebe, die das erkannt haben. Es gibt Betriebe, die sagen, das, was ich in der Meisterschule gelernt habe, das, was ich von Konzeptpartnern bekomme, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Und wir filtern diese Betriebe raus. Wie filtern wir sie raus? Um auf deine Frage zurückzukommen, wenn man diesen Antrieb hat, dieses, da muss noch mehr sein, dann kann man sich bei robertmerz.de auf also die Website gehen, kann sich kurz vorstellen, dann bekommt man einen einzigen Anruf, wo man miteinander spricht und schaut, wo stehst du, wo willst du hin, ist das was für dich und können wir dich überhaupt unterstützen in der Situation, wo du bist. Wenn das klar wird, dann gibt es einen ausführlichen Strategietermin, wo jeder Betrieb sich abholen kann, wie sieht für mich der Weg aus für mehr Wertschätzung, Anerkennung, mehr Bekanntheit, mehr Ertrag, mehr Mitarbeiterzufriedenheit, weniger Stress, weniger Arbeit. Es gibt einen ausführlichen Strategietermin und wenn wir merken, das fällt bei demjenigen auf fruchtbaren Boden, dann vergeben wir die Region an den und dann darf er Mitglied werden.
Okay. Weil, darauf wollte ich noch eingehen, das ist mir aufgefallen bei deinem Vortrag bei uns am Werkstattforum in Wien, wo du die Frage gestellt hast, die dann offenbar durchaus provokant genommen wurde, seid ihr denn zufrieden? Und ich habe gesehen, wie das bei vielen im Kopf zu rattern begonnen hat und man muss das Bewusstsein erst schaffen bei manchen, dass es eigentlich nicht gut läuft, weil die in ihrem Tagesgeschäft so verbunden sind, dass die gar nicht merken, dass es eigentlich nicht gut läuft und nicht ein Stückchen weiter hinaus sind. Danke dafür, dass der boardet dann an, wenn ihr euch einig seid, du sagst, der passt dazu, der hat die Leidenschaft. Dann gibt es aber eine individuelle Lösung oder sind diese Themen soweit gleich über alle Betriebe, dass du sagst, setzen wir das doch überall gemeinsam um oder muss das schon sehr individuell gelöst werden?
Also es ist so, dass in der Situation, in der wir sind, zum Glück die Herausforderungen überall extrem ähnlich sind. Also das ist ein Riesenvorteil, weil so können wir es überhaupt schaffen, wirklich mal mit hunderten Betrieben zu arbeiten. Was wir gemacht haben, ist, dass wir rote Fäden entwickelt haben, wie du es schaffst, zum Beispiel Anerkennung und Wertschätzung in der Region zu bekommen, wo kein anderer Betrieb mehr hinterherkommt. Oder einen Leitfaden, wie kriegst du es hin, mehr Ertrag und weniger Stress zu haben. Oder auch, wie schaffst du es, dein Team so zu führen, dass es autonom arbeitet, dass du dich zurückziehen kannst als Inhaber. Auch ein wichtiges Thema. Und in diesem Strategiegespräch stellt sich raus, welcher Mix ist wichtig? Was brauchst du? Welchen Baustein brauchst du? Oder auch ein ganz wichtiger Baustein, wie finde ich neue Mitarbeiter? Ja, das ist ja auch so ein Thema, wo der Markt keine wirkliche Antwort hat. Also gute Leute, die vielleicht gerade woanders unglücklich sind, wie finden die zu mir und werden bei mir glücklich? Und glücklich werden sie natürlich nur, wenn bei mir die Prozesse so cool sind, dass es sich unterscheidet wieder von den anderen Betrieben. Und auch hier wieder würde es nicht gehen, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass jetzt zwei Betriebe derselben Region das gleichzeitig auf dieselbe Weise machen. Das würde nicht gehen.
Ja. Das heißt, es gibt einen Leitfaden, es gibt ein Konzept, aber es wird dann unterschiedlich stark umgesetzt. Also in einem Betrieb muss man mehr auf die neuen Mitarbeiter achten, im anderen geht es mehr um Prozesse, im dritten geht es eher darum, dass man sich die Erträge anschaut, also betriebswirtschaftlich arbeitet.
Absolut. Es gibt auch ganz naturgegebene Unterschiede in den Betrieben. Es gibt, wenn wir uns jetzt mal den klassischen 3- bis 6-Mann-Betrieb anschauen, der hat natürlich andere Baustellen als der Betrieb, wahrscheinlich sogar mit Autohaus dabei, mit 40 oder 60 Angestellten. Das sind ganz andere Steuerungspunkte, ganz andere Stellen, mit denen man arbeiten muss und andere Herausforderungen. Und so wird systematisch in unserem System für jedes Mitglied das so zusammengestellt, dass er zu seinem Ziel kommt. Ja, und auch die Ziele sind unterschiedlich. Wir haben Betriebe, die kommen hier hin und sagen, um Gottes Willen, ich habe 3 Mitarbeiter sind weggebrochen, dadurch geht mir Umsatz verloren. Ja, wo wir dann natürlich auch sagen, okay, die Stellen müssen besetzt werden und dann ziehen wir die Strukturen nach. Ja, also es ist immer ein bisschen anders und der Einstieg hier bei uns ist immer ein bisschen anders.
Ich mag kurz einhaken, weil du gesagt hast, das Autohaus mit 40 bis 60 Mitarbeitern, ich war gedanklich eher in der freien Werkstätte von einem Konzept, dem ist offenbar nicht so, sondern es kann auch der Markenbetrieb mit einer anderen Größe oder mit mehr Mitarbeitern da mit dabei sein.
Unbedingt. Gerade die Markenbetriebe haben einen Riesenhebel hier bei uns eben durch die vielen Mitarbeiter, wenn die entsprechend angesteuert werden und auch die mal über den Tellerrand hinausschauen, das ist ein unglaublicher Hebel, der da zu setzen ist. Und man muss einfach sagen, dass die Angebote von den Marken, wie du es nun schaffst, mehr Umsatz zu generieren oder Kunden zu gewinnen, die sind einfach unbefriedigend. Ja? Und das sehe ich immer und überall, ja, gerade als Markenbetrieb, dir werden ständig hohe Kosten auferlegt und dann guckt man sich an, was es bringt und das Ergebnis sieht meistens mau aus. Ja, also auch gerade Markenbetriebe, wir haben auch einige Marken, die kommen als Marke her und verabschieden sich von der Marke. Das ist halt auch gerade so ein Trend bei uns, weil sie eben merken, du als freie Werkstatt bin ich viel freier, kann viel besser agieren, kann viel höhere Erträge generieren, als was mir die Marke auferlegt. Auch das gibt es.
Ja. Ja, also ohne die Hersteller zu kritisieren, aber das fällt uns auch auf. Es gibt zwar das Ziel, das vorgegeben wird, aber der Weg dorthin kommt dann von der Seite nicht. Und da könnt ihr mitspielen.
Ja, natürlich. Man muss ja auch auf die Zeit achten. Also auch hier wieder passend zum Thema. Wenn ich jetzt als Marke in der aktuellen Lage meine Lizenznehmer, meine Markenpartner verpflichte, irgendwie 150.000 auf den Tisch zu packen, weil neue Fliesen gemacht werden sollen oder das CI angepasst werden muss, dann tut mir leid, dann hat man auch irgendwo die Zeit nicht verstanden. Ja? Der Fokus muss woanders sitzen an dieser Stelle. Und ich würde mir sehr wünschen, weil ich auch natürlich ein großer Freund der Marken bin, würde mir sehr wünschen, dass auch da ein Umdenken stattfindet. Das fände ich sehr schön, weil grundsätzlich ist ja ein Markenpartner, sollte ja auch eine Win-Win-Situation sein. Warum haben wir sie nicht? Warum gibt es die Antworten nicht?
Absolut. Also nur eine Marke allein ist auch noch keine Lizenz zum Geldverdienen.
Richtig.
Vielleicht war das mal so, aber die Zeiten sind leider vorbei. Diese unterschiedlichen Konstellationen der Unternehmen, wie wichtig ist da der Austausch untereinander? Können die untereinander profitieren in eurem Netzwerk?
Ist die halbe Miete, okay, würde ich sagen. Das ist die halbe Miete. Also ein Plan, der bewiesenermaßen einen zum Erfolg führt, führt einen noch nicht zum Erfolg. Das ist ganz komisch. Ja? Du kannst, bestimmt hat der eine oder andere schon mal irgendein Buch über Management gelesen oder über Marketing oder hat irgendeinen Kurs gemacht oder sowas. Und das alleine bringt es noch nicht. Die Veränderung. Wir sprechen über Gewohnheiten. Du hast es angesprochen. Die Betriebe haben 10 Jahre und länger immer das Gleiche gemacht und haben sich daran gewöhnt. Die ganze Kfz-Branche hat sich daran gewöhnt, für viel Arbeit wenig Ertrag zu haben. Und da rauszukommen, das ist ja eine Umpolung, die im Kopf stattfinden muss. Da braucht man Input. Und dieser Input, dieser Austausch zu anderen Betrieben, die diesen Weg schon gegangen sind, ist meiner Meinung nach das absolute A und O. Es ist ein Umfeldthema. Ja, stell dir vor, du hast eine Werkstatt und auf den Messen triffst du die anderen Werkstätten und jeder hat die gleichen Probleme. Das macht Spaß, sich auszutauschen und ein bisschen zu meckern. Aber dann denkst du nochmal doppelt, dass alles okay ist, weil es hat ja jeder das gleiche Problem. Und jetzt stell dir mal vor, du triffst 40, 50 Betriebe, zum Beispiel in unseren wöchentlichen Calls, in unseren Meetings, die sagen, nee, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Wir sind viel weiter gegangen und haben jetzt viel weniger Arbeit und du kannst das auch schaffen und lieber Kollege, wir sind an deiner Seite. Das ist die Power der Kfz Rockstars.
Ich kann mir vorstellen, dass eine kleine Werkstätte vielleicht vom großen Autohaus profitieren kann in manchen Themen, aber das auch umgekehrt der Fall sein kann, weil die halt im Kleinteiligen Dinge ganz anders lösen, wo vielleicht der große gar nicht auf die Idee gekommen ist.
Perfekt, genau. Es ist so, ja, wo die kleine Werkstatt natürlich ihren Horizont erweitert und schaut. Und übrigens, das muss ich nochmal einschieben, das heißt gar nicht, dass die weniger Marge haben, ja, pro Kopf gerechnet. Das ist auch ganz interessant. Ne? Aber wenn die dann sehen, oh, da kann man hinkommen, ist das inspirierend. Und du lernst natürlich Strukturen kennen, Prozesse kennen, die du so in deinem kleineren Betrieb nicht hast, weil du Hauptansprechpartner für alles bist. Und wie hat es jemand geregelt, der eben eher in der Führungsetage sitzt? Ne? Aber umgekehrt haben auch in den größeren Betrieben hat die Führungsetage und häufig sind es ja Inhaber oder alteingesessene Familienbetriebe und so, häufig haben die ein bisschen den Bezug zur Praxis, zum Technischen verloren. Also ein bisschen den Bezug zu den Prozessen im Betrieb. Das sehe ich immer wieder. Bezug zu den Mitarbeitern, auch wichtiges Thema. Und so profitieren beide voneinander, ja? Das ist absolut wahr.
Wir wechseln ein kleines bisschen zwischen den Problemen der Branche und einem Konzept, das ist meine Schule in der Gesprächsführung, aber es ist halt alles so spannend, dass ich gleich darauf einsteigen muss. Du hast es kurz erwähnt, ihr trefft euch wöchentlich in einem Online-Call, das heißt, es ist eine sehr enge Verbindung mit euch und auch unter den Mitgliedern, ist dem so. Genau. Und wie lange dauert das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange bringt da jeder seine Probleme mit? Habt ihr da jeweils eine Agenda oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, diese Termine, das ist immer so ein 2-Stunden-Termin, montags 18 bis 20 Uhr und der Termin wird vorbereitet. Das heißt, jedes Mitglied kann sagen, das und das ist meine Herausforderung. Im Call hat man die Möglichkeit, jederzeit seine Fragen zu stellen. Und in jedem Call ergibt sich eine wunderbare Diskussion, ein offener Austausch über Herausforderungen. Ja, wo hat man das schon? Muss man ja sagen. Meistens versucht man ja eher nach außen zu glänzen. Da sind wir offen, ehrlich und loyal miteinander. Da wird auch nichts nach draußen geplaudert. Da werden die handfesten Herausforderungen angesprochen. Und dann gibt es immer Sonderthemen in den Calls, dass wir zum Beispiel sagen, so, heute reden wir mal über Steuern. Warum zahlt ihr alle zu viel Steuern? Warum sind die meisten Betriebe Einzelunternehmen und zahlen den höchstmöglichen Steuersatz? Das sind ja auch Themen, wo wir über Erträge sprechen. Wenn man schon Erträge generiert, soll man sie auch bitte behalten. Ne? Und wir haben noch einen zweiten Call in der Woche. Da sind eher die größeren Betriebe mit den Themen Mitarbeiterführung. Da gibt es auch einen Termin für die Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter auch lernen, wie man das alles umsetzt. Und auch da werden die Themen entsprechend vorbereitet und dann abgearbeitet. Was ist gerade jetzt das brennende Feuer, worüber wir dringend sprechen müssen?
Weil natürlich manche Themen sind Chefsache und die muss nicht unbedingt auf Mitarbeiterebene diskutiert werden und andere Themen müssen in der Umsetzung dann gefunden werden. Und noch einmal für mein besseres Verständnis, das heißt, es ist nicht so, dass der Robert erklärt euch die Welt, sondern es kommt sehr vieles von den Betrieben, was ja dann auch authentischer ankommt, wenn jemand erzählt, er hat das schon umgesetzt, als wenn es theoretisch von jemandem erzählt wird.
Genau, es ist dieser Austausch, also es ist wahr, dass ich kein Techniker bin. Das muss man sagen, das wird mir auch häufig von Kritikern angekreidet. Und ich muss sagen, ich bin, obwohl ich das Handwerk sehr liebe und sehr mit mir gehadert habe, ob ich diese Ausbildung machen soll, bin ich froh, dass ich kein Techniker bin. Weil wäre ich Techniker geworden, dann wäre ich Techniker geworden. Und dann hätte ich genau den Brei im Kopf, der den allen eingepflanzt wird. Das ist ja klar, das ist ja eine Schule. Und ich bin froh, dass ich von der anderen Seite an das Thema rangegangen bin. Und nur deshalb entstehen auch die Erfolge. Das ist eine andere Brille, eine andere Perspektive. Die Betriebe, die bei uns sind, am Anfang selbstverständlich skeptisch sind, sehen ja nach wenigen Wochen die Erfolge. Es geht schon recht früh los. Und das ist der Moment, wo man sagt, okay, obwohl Robert kein Techniker ist, ich höre ihm gerne zu und nehme es auch an. Ja? Also obwohl ich kein Techniker bin. Und daraus entsteht dann der Diskurs und der Austausch unter den Betrieben und da nochmal die absolute Sicherheit, so sollte ich es machen.
Ich wollte jetzt in keinster Weise deine Expertise anzweifeln, sondern den Prozess verstehen, wie das funktioniert und dass es nicht eine Schule ist, wo man was lernt, sondern wo man voneinander lernt, was, wie du gesagt hast, ein wichtiger Punkt ist in dieser ganzen Geschichte. Natürlich braucht es einen Moderator und jemand, der auch den Finger in die Wunde legt manchmal, das wird auch notwendig sein, nehme ich an. Ja. Aber wenn es vom Kollegen kommt, ist es oft authentischer, als wenn es von jemandem externen kommt,
könnte man vorstellen. Unbedingt. Und da fallen mir sofort viele Mitglieder ein, die schon länger dabei sind, mehrere Jahre und wo es Klick gemacht hat und die sitzen in den Calls nicht mehr, weil sie das brauchen, sondern weil sie Lust haben, ihre Kollegen zu unterstützen. Und das ist manchmal ein Feuerwerk. Also manchmal lehne ich mich eine halbe Stunde zurück und höre einfach zu und denke, mein Gott, ist das schön. Ist das schön. Betriebe, die es geschafft haben, von 600.000 Euro Umsatz im Jahr zum Beispiel auf 1,6 mit demselben Team hochzuskalieren, was dann überwiegend eben die Erträge sind, die plötzlich da sind. Und die sind dann richtig hart. Die erzählen dann, Leute, seid bitte nicht so blöd, ja, und haltet an diesem alten Zeug fest. Wir reorganisieren das ja nur ein bisschen. Ja, jeder macht ja schon alles, nur wir reorganisieren das ein bisschen. Und die sagen dann, Leute, ich habe so und so und so gemacht. Und da wird richtig Attacke gemacht. Das ist richtig Real Talk, wie man so schön sagt, ne? Also es wird auch keiner zum Erfolg gestreichelt, das muss man halt auch sagen.
Wobei, das hast du auch gesprochen, die Optimierung ist, wird ja selten irgendwo die große Revolution passieren können, weil, wie du sagst, die kommen ja nicht branchenfremd und machen nicht gerade ihr Unternehmen auf, die arbeiten ja schon lange dran. Das heißt, es geht oft darum, mehrere kleine Schräubchen zu drehen, als irgendwie alles auf die andere Seite zu drehen, oder?
Absolut. Also das würde auch so gar nicht funktionieren. Nein, es ist so, die Betriebe machen ja alles. Und sie können das ja richtig gut. Übrigens auch ein großer Unterschied zu vor 15, 20, 30 Jahren. Früher war noch, welcher Betrieb ist richtig gut. Heute ist der Qualitätsanspruch so hoch, naturgemäß, alleine schon um die modernen Fahrzeuge, um da mitgehen zu können, der ist so hoch, dass das kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist. Alle sind relativ gut. Ja? Und deswegen muss man eben schauen, wenn wir überall so gute Qualität haben und trotzdem die Erträge nicht toll sind, bedeutet es ja, die machen alles richtig. Wo müssen wir die Stellschräubchen anpassen? Wo müssen wir hier vielleicht mal einen Hebel setzen? Wo ändern wir mal einen Prozess, der schon da ist, aber tauschen vielleicht ein, zwei Dinge? Und das ist gar nicht so kompliziert tatsächlich. Ja?
Es klingt jetzt einfach, aber deine Erfolgsgeschichte zeigt, dass es das offenbar auch ist. Du hast beim Werkstattforum in Wien ein paar Beispiele genannt, die man umsetzen kann. Und jetzt ist mir klar, wir können jetzt in ein paar Minuten Podcast keinen der Betriebe sofort zum Erfolg drehen. Aber fällt dir auf die Schnelle irgendwas ein, wo du sagst, das ist in den meisten Betrieben der Fall oder das funktioniert relativ rasch? Gibt es da Beispiele dazu?
Ja. Die viel zu schnelle Annahme von Aufträgen am Telefon, das Verteilen der eigenen Ressourcen, als wären sie egal. Beispiel, Kunde ruft an und sagt, ich brauche einen Kundenservice. Was passiert? Überwiegend wird nach einem kurzen Gespräch über das Fahrzeug der Termin vergeben. Das ist schon mal ein Knackpunkt, das kann nicht funktionieren. Was ist das Ergebnis? Der Kunde kommt in den Betrieb, dem ist was versprochen worden. Also das heißt, so und so lange brauchen wir dafür, so und so viel ungefähr wird die Investition sein. Und vor Ort zeigt sich dann natürlich erst, was ist los am Auto, was ist eigentlich passiert. Und dann fängt das alles an, dass man dem Kunden wieder hinterher telefonieren muss, dass man den Auftrag zum zweiten Mal aufsetzen muss, dass man das Teilebestellen wieder machen muss. Also alles fängt eigentlich von vorne an, sodass man die Kunden mehr oder weniger auch zweimal annimmt. Einmal am Telefon mit einem Termin, der nicht funktioniert, und zum zweiten Mal vor Ort. Da sieht man erst, wie der Termin wirklich funktioniert. Und dann merkt man, Zeitrahmen klappt nicht, Investitionsrahmen klappt nicht. Alles muss nochmal neu besprochen werden. Alleine dieser Prozess ist ein reines Kommunikationsding. In der Werkstatt bleibt alles gleich, aber in der Annahme am Telefon verändert sich was, dass der Kunde, dass dem nicht zu früh irgendwas verkauft wird. Der Terminkalender, der muss wie Gold behandelt werden. Es werden erst dann Termine reingesetzt, wenn wirklich klar ist, was zu tun ist. Die Teile werden genau einmal bestellt und nicht zweimal. Es wird genau einmal der Kalender angefasst. Es wird einmal mit dem Kunden alles besprochen, nicht zweimal. Was das an Energie und Zeit kostet in den Betrieben. Diese Planungsunsicherheit. Ja? Dann hast du immer wieder Überraschungen im Kalender. Und dann hast du ja die anderen Aufträge, die vorher eingebucht. Dann hast du natürlich die ein oder andere Überraschung, die auf den Hof fährt. Entweder es wird jemand eingeschleppt oder du hast einen Stammkunden, den du nicht wegschicken willst. Und so fängt es an, irre zu werden. Ja, und alleine das. Du musst nur das Gespräch am Anfang ein bisschen anders machen am Telefon. Du musst den Kunden einfach nur ein bisschen anders annehmen. Du musst ihn mit auf die Reise nehmen, mit ihm ein bisschen anderes Gespräch führen, worum es eigentlich geht. Und auf einmal hast du Ruhe im Betrieb.
Und liegt das an der Kalenderführung? Liegt es an den Personen, die das Telefon abheben und das ausmachen? Oder ist das auch sehr unterschiedlich, wo da das Potenzial liegen würde?
Also wir haben zwei zentrale Stellen, an denen es liegt. Erstmal der ans Telefon geht und dann der das Auto entgegennimmt. Das sind die beiden wichtigsten Stellen im Betrieb. Die müssen super miteinander kommunizieren. Da entstehen alleine schon viele Reibungsverluste. Und ich will jetzt, das klingt so hart, wenn man sagt, es liegt an der Person, die ans Telefon geht. Ich möchte bitte sagen, alle, die ans Telefon gehen, um Gottes Willen, es hat euch ja auch nie jemand gezeigt, wie man das mal machen sollte. Ja? Ihr macht einen guten Job, ihr macht einen Knallerjob. Ihr dreht durch den ganzen Tag. Ja? Und während ihr ans Telefon geht, stehen drei vorne am Tresen und wahrscheinlich klingelt das zweite Telefon schon wieder. Also ihr macht einen guten Job. So. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest diesen Job so gut machen, aber mehr Ruhe und Organisation reinkriegen, indem du dir etwas mehr Zeit nimmst für diese Annahme am Telefon, den Kunden nochmal persönlich abholst und mit ihm eine Führung beginnst, die so bisher nicht vorhanden war. Also eine Führung von, lieber Kunde, du willst was von uns, pass auf, ich sag dir jetzt, wie du von A bis Z durch diesen Betrieb kommst, dass du am Ende super happy bist. Und da nehme ich dich jetzt mit. Und da erzählst du mir jetzt bitte erstmal, bei Neukunden zum Beispiel, warum du überhaupt nicht mehr zu deiner alten Werkstatt gehst, da erzählst du mir mal, was du mit deinem Auto überhaupt vorhast, wie lange du das fährst, wer damit fährt, ob das deine Kinder sind, deine Frau sind und was du dir vorstellst. Und dann schauen wir uns vor Ort mal an, was wir für dich tun können, bezogen auf das, was du mir erzählt hast. Und da wird dann ein Gesamtpaket geschnürt mit dem Kunden zusammen, wo alles mit drin ist und jedes Auto, und das muss der Anspruch sein, jedes Auto, was den Hof verlässt, ist von A bis Z tipptopp zugeschnitten auf diesen Kunden. Wenn du das so machst, ist von vornherein jeder Auftrag, bis auf kleine Ausnahmen, klar. Der Terminkalender ist klar, dem Kunden ist alles klar, der Preis, die Investition ist klar und es gibt einfach keine Überraschungen mehr. Und ich sage immer, ja, wenn wir aus der Sicht des Autofahrers gucken, bitte geht mal zu Google und schau dir mal an, was dabei rauskommt bei den Vorschlägen Kfz-Werkstatt macht. Und Haupttrigger bei den Kunden ist, am Anfang haben die mir gesagt, das kostet 700 Euro und dann kommt der Anruf und es kostet 1500. Und das nervt. Das nervt nicht nur die Werkstatt. Die Werkstatt sagt, hey, ich habe doch alles richtig gemacht. Und der Kunde fühlt sich auf den Schlips getreten, selbst wenn er es nicht sagt. Dieser Prozess ist das beste Beispiel dafür, was in unserer Branche nicht stimmt. Es ist überall so. Und ich sage ganz, ganz ehrlich, wenn irgendwann mal ein Betrieb zu mir kommt, der sich beworben hat, wo wir diesen Prozess durchgehen und der sagt, ich mache das schon so, ich mache das anders, dann fahre ich da sofort hin und gehe mit dem einen Champagner trinken, ja, oder einen Kasten Bier, weil das ist der King, ja, der King der Branche.
Das ist die mehr Zeit investieren, bevor das Auto kommt, damit man weniger Zeit investieren muss, wenn das Auto die Werkstatt wieder verlässt.
Ja. Ja, es ist so. Und das ist tatsächlich nicht kompliziert. Nur dann ist natürlich das Ding, wer geht ans Telefon, wie kriegen wir das hin, dass derjenige das umsetzen kann? Gerade in größeren Betrieben ist natürlich dann eine Herausforderung. Ich gebe mal ein Beispiel, ich plaudere aus dem Nähkästchen. Mercedes Autohaus, 4 Telefonisten, Radwechselzeit. Wir haben Leitfäden, ja, die holst du dir aus dem Training. Ausgedruckt, den Mitarbeitern hingelegt, kurz geübt. Radwechselzeit, haben diesen Leitfaden einfach durchgegangen bei jeder Radwechselanfrage. Und das ist ja auch so ein Ding, wo man sagt, Radwechselzeit, ja, da muss ich die Kunden einmal durch den Betrieb jagen, alle so, und schreckliche Zeit, 2-mal im Jahr. Aber auch das muss gar nicht so sein, ne? Und Leitfaden befolgt in diesem Betrieb, der hat da so 35 Mitarbeiter. Radwechselsaison, 1000% mehr Umsatz. In dieser einen Saison. Nur, weil die Leute, die ans Telefon gehen, anders mit den Anfragen umgegangen sind. Mit denselben Leuten 1000% mehr Umsatz, mehr Ruhe im Betrieb. Man glaubt immer, das geht nicht. Und deswegen bin ich froh, dass mir nicht eingeimpft wurde in der Meisterschule, wie das Laufen zu laufen hat. Oder dass mir nicht eingeimpft wurde von einem Konzeptpartner, wie das zu laufen hat, oder einer Marke. Wir haben das neu gedacht. Und am Ende ist sowas Schönes, Einfaches rausgekommen. Am Ende geht es nur um die Übung. Ja, und das ist, denke ich, der Schlüssel.
Machen,
ja, nicht zu viel drüber nachdenken, einfach machen. Und das sagt auch jeder Betrieb, der das durchzieht. Bitte einfach machen, Leute, weil die Situation, wie sie ist, und da sind wir wieder beim Anfang, das darf nicht so sein und wir dürfen damit nicht einverstanden sein. Und solange wir damit einverstanden sind, wird sich nichts verändern. Solange der Druck von den Betrieben nicht kommt, auch den Marken gegenüber, den Konzeptpartnern gegenüber und auch übrigens den Innungen gegenüber, solange wird sich gar nichts verändern, weil kein Druck da ist.
Ich sehe halt sehr oft, und das ist genau das, was du ansprichst, dass die halt in ihrem Tagesgeschäft so verhaftet sind, weil sie das halt seit 10, 15, 20 Jahren machen, dass man das gar nicht sieht, dass vielleicht Dinge schon schlechter geworden sind oder nicht optimal sind, und umso wichtiger ist dieser Blick von außen aus meiner Sicht. Weil du auch von den Erträgen gesprochen hast, haben wir vorher gesagt, man arbeitet viel, man hat die Werkstätte voll und am Ende des Tages oder am Ende des Jahres bleibt nichts über. Ist das aus deiner Sicht in erster Linie ein Prozessthema oder müssen wir schon auch über Stundensätze und Erträge und Margen sprechen?
Ja, gehört alles zusammen. Nichts hier ist einzeln zu betrachten. Es ist ein Prozessthema, zum Beispiel das, worüber wir gerade gesprochen haben. Jemand ruft an und was mache ich mit denen? Es ist ein Thema, wie du deine Aufträge gestaltest. Also einfaches Beispiel, ich sage immer, so eine Bühne am Tag sollte mindestens 2.000 Euro Umsatz machen. Mhm. Jetzt kannst du dir ausrechnen, was ist für dich angenehmer? Ist das mit einem Kunden besser oder eher mit 5 Kunden? Ja, und dann kann jetzt jeder, der zuschaut und zuhört, mal ausrechnen, wie ist denn mein Durchschnittsumsatz pro Kunde? Ne? Nimm mal deine Auftragsnummer, deine Rechnungsnummer und teile die durch die Anzahl der Aufträge und dann hast du das, dann hast du diese Zahl. Und die meisten liegen irgendwo zwischen 250 und 650 Euro, wobei 650 schon gut ist. Und wenn du das umlegst auf deine Bühne, sagen wir mal, du hast grob 500 Euro Umsatz pro Kunden, dann hast du 4 Leute auf der Bühne am Tag, das schaffst du gar nicht. Das schaffst du gar nicht. Also das hat erstmal mit dieser Auftragsgestaltung zu tun, genau anknüpfend auf das Thema, worüber wir gesprochen haben. Dann ist es natürlich so, wenn du tendenziell kleinere Aufträge machst, da sind die Margen schlechter. Ja, dann mach lieber eine große Sache, mach lieber was, wo der Kunde einmal kommt, ja, einmal hin, alles drin, und dann kannst du dir da auch eine gute Marge rausziehen. Ist der Kunde auch bereit, wenn er es verstanden hat, gut zu investieren. Dann ist natürlich das Thema deine Preis- und Angebotsgestaltung. Ja, ich sehe immer wieder Betriebe, die wirklich viel zu günstig sind. Warum? Also im Stundensatz. Warum? Weil sie sich am Wettbewerb orientieren. Wir haben es ja geschafft, auch noch in der Branche, uns gegenseitig klein zu halten. Ja, dann guckst du, was macht der Betrieb in der Region, und dann mittelt man sich irgendwie ein. Ne? Und dann denkt man, ja gut, weil meine Kunden sollen ja nicht weglaufen. Jeder Betrieb, mein großer Appell, jeder Betrieb, der glaubt, die Kunden sind bei dir, weil du 85, 95 Euro die Stunde oder 75 Euro die Stunde netto nimmst. Jeder Betrieb, der das glaubt, muss wirklich sagen, da hast du ein großes Selbstwertgefühl-Problem. Wenn du denkst, die Kunden sind wegen deines Stundensatzes bei dir, dann vertraust du dir doch selbst nicht. dann vertraust du doch deiner Qualität selber nicht. Wir wissen doch alle, dass wir mit diesen Preisen nicht hinkommen. Ja, es ist doch so, wir haben einen Stundensatz von 95 Euro, aber wenn man mal guckt, also oder 85, ja, netto, wenn man mal guckt, wie viele Stunden du dann verkauft kriegst am Tag, da ist doch das der nächste dicke Hund. Da hast du, meinetwegen kalkulierst du noch knapp deinen Stundensatz und kannst maximal 70% der Zeit überhaupt absetzen. Und darüber soll sich der ganze Betrieb finanzieren, mit der kleinen Marge noch an den Teilen? Da soll ich die Buchhaltung finanzieren, der alle Leute im Service finanzieren und dann soll noch was hängen bleiben. Dann soll der Laden auch noch schön aussehen. Ja? Also funktioniert nicht. Es ist eine Milchmädchenrechnung.
Also da ist schon ein großer Ansatzpunkt auch die bei den Stundensätzen und dem Selbstbewusstsein, die auch zu verlangen.
Absolut, absolut. Und dann, ich hoffe, meine Antworten sind nicht zu lang, ja? Aber man merkt vielleicht, das bewegt mich richtig, dieses Thema. Die Art und Weise, einem Kunden jetzt hinzuklatschen, ich gehe jetzt von 85 auf 115 Euro die Stunde, dem das einfach hinzuklatschen, ist auch nicht der Weg. Das wird zu Diskussionen führen. Diskussionen mit Kunden, ja, wir wissen, wie man sie abfängt, aber das muss sich auch für den Kunden gut anfühlen. Und das ist auch wieder so eine Geschichte, wie vermittelt man einen Preis, eine Investition, wie ich immer sage, an den Kunden richtig. Und da sind wir wieder im Prozess. Ja, und bitte, jeder, der hier zuguckt und zuhört, eine gute Positionierung von einem Angebot an den Kunden ist nicht, ja, wir haben jetzt mal alles zusammenkalkuliert, wir haben jetzt die Teile, wir wissen jetzt, wie lange das dauert, wir haben die AW und das und das und das und das und das und das ist der Endpreis. Das ist keine gute Positionierung von einem Angebot. Ja. Das ist ein Vorkalkulieren von für den Kunden häufig technischem Kauderwelsch, der sieht dann am Ende nur eine Zahl. Was er aber eigentlich im Kopf haben sollte, ist, danke, dass ihr das macht, danke, dass ihr euch darum kümmert, danke, dass ihr dafür sorgt, dass ich tagtäglich zur Arbeit fahren kann, meine Kinder zur Schule bringen kann und mir keinen Kopf machen muss. Das kauft der Kunde. Und solange ich nicht die Fähigkeit habe, das auszulösen beim Kunden, ach, da kann ich eigentlich auch alles andere sein lassen, da muss ich mir gar keinen Kopf machen, dann wird sich eh nichts ändern.
Ich habe vor kurzem beim DAD-Report zu dem Thema ein bisschen reingeschaut und es ist tatsächlich so, dass die Zuverlässigkeit und die gute Betreuung ganz, ganz oben stehen, wenn wir den Kunden wünschen. Und wenn die Qualität nicht passt, ist der Preis wichtig, aber wenn die Qualität passt, wird der Preis weniger wichtig sein, sondern es muss funktionieren und das ist auch, wie du das vorher angesprochen hast, das Gesamtpaket, das ist auch schon eine alte Geschichte, aber nichts schlimmer, als wenn der Werkstattmeister oder der Kundeninspirator sagt, wegen den Wischerblättern reden wir jetzt nicht mehr, weil die Rechnung ist ohnehin schon so teuer und zwei Tage später fährt der Kunde im Regen und die Wischerblätter funktionieren nicht mehr, dann ist er sauer, weil das nicht gemacht wurde. Also das ist, was du sagst, er möchte problemlos, sicher und sorglos unterwegs sein und da geht es dann nicht um die paar Euro, die das vielleicht mehr kosten würde.
Ganz richtig und das muss der Kunde verstehen. Das ist eine Sache der Kommunikation. Die Kunden sind natürlich gepolt auf den Preis, weil sie schon denken, oh Mann, die Waschmaschine ist kaputt gegangen. Jetzt kommt das Auto plötzlich und so. Das haben ja die Kunden auch im Kopf. Das muss man ja auch verstehen in dieser Rezession, in der wir auch gerade stecken. Das Geld ist weniger wert für alle. Also müssen wir den Kunden mehr denn je auf die Reise nehmen und die Kontrolle übernehmen in der Kommunikation. Jeder, der hier zuhört, wer kennt das? Der Kunde sagt, macht bitte das und das und das andere nicht. Das mache ich später. Und das wird auch zugelassen. Also was macht man? Man gibt die Kontrolle ab. Man lässt den Kunden entscheiden und der Kunde ist der Laie. Wenn ich sage, ich gebe jeden Tag alles für die Qualität in meinem Betrieb, für die Qualität meiner Mitarbeiter und den Bildungsgrad bei mir im Betrieb, dann muss ich auch wirklich konsequent sein und sagen, Leute, ich bin der Experte. Nicht der Kunde erzählt mir, was zu tun ist. Ich sage dem Kunden genau, was für ihn das Richtige ist. Der Grund, warum er angerufen hat, ist nur das, was der Kunde glaubt zu brauchen. Was er wirklich kriegen muss, das entscheide ich. Und da gibt es auch keine Diskussion. Ja, kann ja nicht sein, die Kunden sind im Betrieb, fahren los und 6 Wochen später ist wieder irgendwas am Auto. Es bleibt eh alles auf dir hängen. Ja, es bleibt an dir hängen. So, auch wenn du im ersten Moment vielleicht dem Geldbeutel des Kunden pseudomäßig entsprochen hast, irgendwann kommt der Boomerang zurück.
Es gibt ja den Spruch, die Angst des Verkäufers vor dem Preis und ich habe das Gefühl, das hat sich in die Werkstätte fortgesetzt, wo der Kundeninspirator sich das auch nicht mehr sagen traut, was denn das kostet, aber es muss dann die Qualität geliefert werden, wie du sagst, im letzten Moment bleibt es dann doch wieder bei der Werkstätte hängen.
Das ist ein super Punkt. Das ist auch das, was wir mit den Serviceberatern trainieren in den Betrieben, dass ihre Preisbarriere im Kopf gebrochen wird. Weil dein Betrieb, ja, ist genauso erfolgreich wie derjenige, der den Kunden die Preise kommuniziert. Und das haben wir ganz viel, muss mal jeder auf seinen Betrieb achten, ganz viel, dass so ein Preis so suggeriert wird wie, ah, das ist jetzt doch mehr geworden und oh, ja, da müssen wir mal gucken. Das sind Negativmerkmale, die entstehen, weil der Preis, der dasteht, ja, für den Serviceberater selbst, für ihn selbst fühlt es sich zu teuer an. Und ich habe da wirklich krasse Beispiele, Gerald. Ich habe wirklich Betriebe, das war ein Betrieb bei Hamburg, und sein Serviceberater empfand alles, was den vierstelligen Bereich ankratzt, als teuer. Der hat wirklich nur Minimalprinzip gefahren und du hast es nicht aus seinem Kopf gekriegt. Und der Auftragsdurchschnitt pro Kunden lag irgendwo bei 300 Euro und es wurde nicht mehr. Warum? Nur weil ein Serviceberater die Preise nicht kommunizieren konnte. Der hatte Angst davor. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und die Dinge müssen gemacht werden, ob das der Steinschlag ist, ob das irgendwo ein gröberer Kratzer ist, ob es die Wischerblätter sind oder die Reifen. Irgendwann muss es der Kunde machen lassen und er muss darauf hingewiesen werden, dass er das auch hier tun kann, glaube ich.
Unbedingt. Und er muss auch wissen, wofür. Das ist eben das, wenn es ist eine Sache, dem Kunden zu verkaufen, hey, pass auf, deine Wischerblätter sollten mal langsam oder die Feder hat so ein bisschen, die sollte gemacht werden. Ne? Das ist eine Sache, dem Kunden die Feder zu verkaufen. Das andere ist, dem Kunden zu sagen, du möchtest jeden Tag zur Arbeit fahren? Ihr wollt in den Urlaub mit dem Auto? Deine Kinder fahren damit? Naja, dann achten wir mal darauf, dass von A bis Z alles tipptopp ist. Oder was meinen Sie? Oder mögen Sie Ihre Frau nicht? So, ja?
Also, gefährliche Frage.
Ja, so, die fährt nämlich auch mit dem Auto. So, ja, gefährliche Frage. Kann aber auch sehr charmant sein. Nee, aber das ist nur als Beispiel. Der Kunde darf sich gar keinen Kopf machen um die Federn. Am Ende, wenn ich als Werkstatt wirklich das Vertrauen habe, was ich glaube, dann sagt der Kunde, danke, ich glaube dir, ich vertraue dir, bitte mach das. Und es wäre gut, jeden Kunden mit an die Hand zu nehmen und dem wirklich das zu zeigen. Auch bestimmt jeder Betrieb hat Kunden, die sagen, mach einfach. Selbst dann ist es wichtig, die Kunden mitzunehmen und denen wirklich zu zeigen, zu erklären, worum geht's für dich. Bitte erzähl's mir, wie kann ich an deiner Seite sein? Und das werden wir hier machen. Das kaufst du als Kunde. Und das ist ein reiner Beratungsprozess. Das hat noch nichts weiter mit der Technik zu tun. Ja. Und der nächste Schritt wäre dann in der Annahme, diesen Prozess logisch weiterzuführen, den Kunden mit an die Hand zu nehmen. Ja? Also das ist auch das, was wir immer sagen, das ist so eine Art perfektionierte Direktannahme und da den Kunden nahe halten, den eng halten.
Danke für den Bereich. Ich würde noch ganz gern auf das Thema Marketing zurückkommen, weil du ja aus der Ecke kommst. Nur für mein Verständnis, ist es notwendig, seinen Betrieb bekannter zu machen, dass der Kunde an ihn denkt, oder sind die Betriebe, die du da, die deine Mitglieder sind, ohnehin regional so stark verankert, dass Marketing nur insofern notwendig ist, um zu sagen, der hilft dir, der macht das gut, der macht das qualitativ. Wie setzt du das Marketing an, oder ist das auch sehr unterschiedlich?
Kein Marketing zu machen bedeutet, über kurz oder lang seinen Betrieb dem Zufall zu überlassen. Jeder, wirklich jeder Betrieb hat die Fähigkeit, aus dem Kundenstamm, den er hat, ob das jetzt 100, 500 oder 5000 sind, viel höhere Erträge zu generieren, mit den Ansätzen, die wir gerade besprochen haben. So einfach ist das. Das geht. Und ich weiß, dass da auch sehr schnell eine Zufriedenheit einschlägt. Ist auch was Besonderes, sehen wir ja tagtäglich. Jemand, der, auch nehmen wir mal einen kleineren Betrieb, von 10.000 Euro Umsatz auf 50.000 Euro Umsatz kommt und gar nicht mal groß mehr Kunden hat. Ja, also es funktioniert. Jeder hat die Möglichkeit, jeder kommt dann schnell in seine Komfortzone. Aber was ist mit der Zukunft? Wie geht's weiter? Antizyklisches Handeln an unserem Markt ist wichtiger geworden denn je. Wir haben nicht mehr diesen Aufbau, den wir noch vor 15 Jahren hatten. Da hatten wir eine Wirtschaftslage, die Konjunktur ging immer nach oben, jedes Jahr 10%. Du konntest eigentlich machen, was du wolltest. Du bist irgendwie gewachsen. Wir haben Betriebe sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Jeder hat irgendwo seine Anteile erreicht. Das war alles okay. Und jetzt ist es einfach, wir sind in der Wellenform. Wir wissen es nicht. Es geht mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter. Was bedeutet das für jeden Betrieb, der zukunftssicher unterwegs sein will? Die maximale Kontrolle über den Einfluss am Markt. Über die Sichtbarkeit am Markt, über die Wirkung am Markt. Und ich sag euch, es ist viel besser, Kunden abzulehnen, als Kunden zu benötigen. Und da müssen wir hinkommen. Das haben auch viele einfach nicht verstanden. Vielleicht hat es ihnen auch noch nie jemand erklärt. Ja. Ich vergleiche das mal mit einem Sterne-Restaurant. Ja. Welches Restaurant kann sich höhere Preise erlauben, kann sich bessere Kellner erlauben, kann sich geilere Qualität erlauben? Es ist in der Regel das Restaurant, wo vorne eine Schlange steht. Ja. Und viele Betriebe haben echt Angst davor, eine Schlange zu entwickeln, haben Angst davor, Kunden abzulehnen oder zu sagen, wir können erst in 6 Wochen. Aber genau das ist der Schlüssel. Leute, wenn du einen Status hast am Markt, da wo alle hinwollen, das macht dich frei. Du kannst dir die Kunden aussuchen, du kannst dir deine Preise aussuchen. Wenn alle zu dir wollen, dann machst du eigentlich, was du willst. Und warum kannst du das? Weil die Kunden gecheckt haben, dass du der Beste bist. Das heißt, das machen, was du willst, bedeutet ja jetzt nicht anfangen, Scheiße zu bauen, ja? Sondern das bedeutet, sich die besten Kunden, mit denen man wirklich arbeiten will, rauszufiltern. Das kannst du nur mit Marketing. A, B und C Kunden, sage ich ja immer wieder, ohne das zu werten. Es gibt einfach Kunden, die wirklich, denen ist es vollkommen egal, was du kannst und was du machst. Denen geht es nur ums Geld. Die werden niemals wertschätzend dir gegenüber sein. Wenn ich Wertschätzung will und Anerkennung, brauche ich Status am Markt. Die Leute müssen gecheckt haben, dass ich der Experte bin. Und ich brauche auch die Kunden, die in der Lage sind, Werte zu erkennen. Dafür brauchst du Marketing.
Alles klar, aber wichtig ist auch, dass im Hintergrund die Qualität und die Prozesse stimmen. Weil nur Marketing zu tun, um Leute in die Werkstätte zu bringen, wenn ich die Versprechen da nicht erfüllen kann.
Dann killst du dich selbst. Ja. Dann killst du dich selbst. Also wenn du das, deswegen gucken wir uns ja auch die Betriebe sehr genau an und wie sie ticken. Ne? Ein Marktversprechen, was du nicht einhalten kannst, wird dich schneller vom Markt fegen, als du Marktversprechen sagen kannst. Und du wirst dir neue Mitarbeiter schnell verbrennen, du wirst dir neue Kunden schnell verbrennen. Und das darf natürlich nicht passieren. Voraussetzung über alles, was wir sprechen, ist maximale Qualität. Das ist klar.
Wir sind, glaube ich, in der Zeit schon einigermaßen fortgeschritten, aber es ist sehr spannend. Und ich hoffe, dass unsere Hörer und Seher das auch so sehen. Mich würde noch interessieren, hast du irgendein eine oder andere Best-Practice-Beispiel, wo du sagst, das ist ein Betrieb, da hat es wirklich toll funktioniert, weil er nicht so gut unterwegs war oder gut unterwegs war und noch deutlich besser geworden ist, irgend so ein Vorzeigebetrieb oder irgendein tolles Beispiel dafür?
Jede Menge. Was machen wir? Nehmen wir mal, das ist wirklich ein gutes Beispiel, gerade gestern mit ihm gesprochen, gut laufender ländlicher Betrieb, der auch immer dachte, es ist ja alles schön und alles super, und der hat halt schon gemerkt, dass er einfach als Inhaber unglaublich viel arbeitet. Also 12 Stunden am Tag, 14 Stunden am Tag. Und die Umsätze waren noch okay, es waren noch alle zufrieden. Und der wurde 2021 kam der an Bord. Und der hat es geschafft, gute 6-stellige Umsätze zu verdreifachen mit demselben Team und weniger zu arbeiten. Mit denselben Kunden. Der ist zum Beispiel gar nicht so auf Marketing gegangen, weil er gesagt hat, wir hier in unserer Region, der hat nicht mal Wettbewerb. Ja, und der hat einfach den Kundenstamm, den er hatte, hat die Kunden quasi nochmal neu mit an die Hand genommen und hat es geschafft, dass die Leute eben nicht für 700 Euro in die Werkstatt kommen, sondern für 3000 Euro in die Werkstatt kommen. Und das mit dem Kundenstamm einmal im Jahr durch, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Und dadurch, dass alles so schön planbar ist, kannst du natürlich dir das schön setzen. Und für den Besten sind die Leute ja auch bereit, mal eine Woche länger zu warten. Ist ja alles okay. Ne? Also solche Beispiele haben wir ja zuhauf. Das ist ja immer wieder. Ein Beispiel, was ich aber auch liebe, ist ein Ein-Mann-Betrieb. So jemand, der noch in dieser Phase ist, aus voller Leidenschaft da zu sein und der noch so diesen Drive hat, der noch nicht so versaut wurde. Verstehst du, was ich meine? Ja, und der kam und hat dann aber auch gemerkt, Mann, was ist denn das? Irgendwie komme ich ganz schwer über 10.000, 12.000 Euro Umsatz rüber alleine und ich merke, dass die Zahlen nicht funktionieren. Am Anfang, wenn du startest, fühlt sich's erstmal, oh, 10.000 Euro Umsatz. Ne? Jeder Betrieb, der länger unterwegs ist und dir zuhört, der sagt, ist nix. Ja? Aber für so einen Starter, ja, ist das so erstmal ein Meilenstein. Und hat dann aber gemerkt, die Kalkulation geht nicht auf. Ich kann mir auf keinen Fall einen Angestellten leisten. Ich bin finanziell am Boden, die Kosten sind zu hoch, ich arbeite 16 Stunden am Tag. Ja, und der hat echt gekämpft, der hat sich angeeignet, was wir ihm gezeigt haben, und der hatte, wie soll ich sagen, der hatte Schwierigkeiten damit, neue Dinge anzunehmen und die zu üben. Und so, wir sind dran geblieben. Wir haben mit dem geübt und geübt und der ist dran geblieben. Der hat gekämpft und gekämpft. Wie sieht's aus nach 2 Jahren? Der macht jetzt alleine zwischen 40.000 und 45.000 Euro Umsatz im Monat. Er hat es mit Mitarbeitern versucht, will er aber nicht mehr. Das ist ja auch so, gibt es ja auch viele. Hat sich ein Haus gekauft, ist in einen schöneren Betrieb gezogen und ist super zufrieden mit seinem Leben. Er hat Geld, er hat die Kunden, die er will, er hat die Aufträge, die er will, er hat Spaß an seiner Arbeit, er möchte in der Werkstatt sein und ohne dabei sich zu verschleißen und ein Kleinvieh zu verenden. Ich liebe solche Beispiele. Das ist der Weg des Helden. Ja? Das ist quasi der, der es rockt.
Und das sind auch die Geschichten, die dann bei euren Meetings erzählt werden natürlich. Also das, wo die anderen dann mit motiviert werden und mit lernen können.
Ja, na klar, das sind sicher, die sind ja stolz drauf. Ne? Und dann kommen sie in den Call und sagen, ich muss euch mal was erzählen. Und dann erzählen sie das. Und wir führen ja immer auch mit jedem Mitglied, also auch neben diesen Calls wird jedes Mitglied begleitet. Es gibt immer wieder Anrufe, wo wir schauen, wie ist es, wie geht's dir? Müssen wir noch was tun? Können wir noch was tun? Bist du irgendwo stehen geblieben? Ne? So, und dann kriegen wir das ja auch immer mit. Und dann merken wir schon immer den Stolz. Ja, dieses Leute, das hätte ich nie gedacht. Ja.
Vor allem, man erzählt es ja jemandem, der aus der Branche ist. Also alle, die da zuhören, wissen ja, wovon der spricht. Das ist jetzt nicht so, wie wenn er es seinem Nachbarn beim abendlichen Bier erzählt, sondern das ist ja wirklich dann in der Branche geblieben,
ja,
wo Anerkennung passiert.
Viele können sich es nicht vorstellen. Ich sage immer, guck dir an, was ist dein Umsatz pro Bühne pro Monat? Also produktive Bühnen, lassen wir mal Achsvermessung und Annahme weg. Und ja, was hören wir da für Zahlen? 16.000 Euro, 20.000 Euro. Und ich denke immer, Leute, wo ist denn euer Geld? Ja, da sind wir. Wo ist denn bitte euer Geld? Rechnet es doch mal hoch. 2.000 Euro am Tag mal 21 Arbeitstage. Wo ist euer Geld? Ja, und jeder, der hier gerade zuschaut oder zuhört, sollte einfach mal gucken. Was habe ich denn pro Monat pro Bühne an Umsatz? Was habe ich denn pro Monat pro produktive Mitarbeiter, ja, im Vollzeitäquivalent? Was habe ich denn da? Und wenn du merkst, du bist da irgendwie um die 20.000 plus minus, dann stimmt es doch nicht. Dann bitte guck doch mal, wo ist denn dein Geld? Es geht doch nicht. Nimm dir deinen Stundensatz, mach den mal 8 am Tag, mal 21, mal die produktiven Mitarbeiter, die du hast. Wo ist dein Geld? Und diese Frage, die müssen wir uns hier wirklich ganz besonders stellen, für diese Ausgabe auch. Jeder, der hier zuhört und zuschaut, bitte sag es, frag es dich, wo ist mein Geld? Es ist dein Einsatz, es ist deine Leidenschaft, es ist das, was du verdienst. Wo zur Hölle ist es? Und solange dieser Gedanke nicht da ist, werden die Betriebe im Alltag, im Hamsterrad, im Treibsand versanden. Und das tut mir in der Seele weh.
Ein kleines Zwischenfazit, wir kommen dann ohnehin schon langsam zum Ende, aber die Zusammenfassung noch, du bist der Meinung, dass das Potenzial auf jeden Fall da ist. Also wir sind jetzt nicht in einer Branche, wo man sagt, das geht jetzt alles den Bach runter und schaut, dass eure Betriebe mit fliegenden Fahnen verlässt, weil es geht sich nicht mehr aus. Ist nicht so. Du siehst für jeden Einzelnen, der möchte und der will, das Potenzial in dieser Branche erfolgreich zu sein.
Diese Branche ist das Beste, was wir haben. Die Branche ist so wertvoll. Und wenn wir das mal erkennen, auch aus unserer Branche raus, was wir eigentlich machen jeden Tag, dann ist diese Branche alleine schon aus der leidenschaftlichen Perspektive das Beste überhaupt. Und da lohnt es sich, alles zu geben. Schaut mal, wir halten die Leute da draußen tagtäglich mobil. In den Städten könnte man noch sagen, ja gut, da gibt es öffentliche Verkehrsmittel oder so. Aber wir haben immer noch über 70% auf dem Land. Nimm die Werkstätten weg. Dann kannst du den Leuten gleichzeitig das Auto wegnehmen. Unsere ganze Wirtschaft würde brach liegen. Es würde gar nichts mehr gehen. Also da reden wir noch nicht mal über Hobbys und Einkaufen. Niemand könnte mehr Geld verdienen. Es wäre einfach alles nicht mehr da, was unser Land hier groß macht. Deutschland, Österreich, Schweiz. Hier unser Dreieck. Ja, es wäre alles weg. Und das ist doch das Geile. Wir arbeiten alle zusammen da, dass wir zusammen dieses Land am Laufen halten. Und das kann man sprichwörtlich so nehmen, ja, weil die Betriebe die Autos am Laufen halten. Das ist so geil und so wertvoll. Und wenn wir es nicht schaffen, mit dieser Mission gutes Geld zu verdienen, dann haben wir es verkackt. Das liegt nicht an irgendwelchen wirtschaftlichen Umständen. Es wird weiterhin jeden Tag zur Arbeit gefahren. Es wird weiterhin Geld verdient da draußen. Die Leute müssen Geld verdienen. Ja? Die Leute müssen mobil sein. Weiterhin. Und wenn wir an diesem Kuchen nicht partizipieren, obwohl wir alles am Laufen halten, dann müssen wir uns einfach deutlich die Frage stellen, wo wir was verbessern können. Und deswegen sage ich euch, Leute, diese Branche ist die beste Branche der Welt. Wir haben alle Möglichkeiten, super erfolgreich darin zu werden, mit ehrlichem, echten, seriösen Handwerk. Da geht die Reise hin, Leute. Ja. Wissen wird immer weniger wichtig werden durch KI und diese Entwicklungen. Das Handwerk wird immer wichtiger werden. Und das lasst uns jetzt einfach geil zusammenreißen.
Ja. Das ist fast schon der Schlusssatz. Ja. Wobei, ich wollte ja noch fragen, aber das geht ja in die Richtung, was würdest du jemandem raten, der einen Betrieb übernehmen soll, weil er halt der Sohnemann ist oder weil der Chef in Pension geht und den besten Mitarbeiter fragt, ob er das übernehmen würde. Also du würdest dem raten, rock es.
Unbedingt, rock es. Ja. Es ist deine Chance und deine Möglichkeit. Du wirst wahrscheinlich relativ unglücklich werden, wenn du den Betrieb so weiterführst, wie er bisher geführt wurde. Das ist einfach dann doch so, weil dann bist du im Arbeitssumpf für wenig Geld. Das muss nicht sein. Gerade beim Inhaberwechsel ist es die beste Chance zu sagen, hey cool, jetzt stelle ich das nochmal auf neue Füße. Und wir haben viele Betriebe, die das so gemacht haben. Die sind zu uns gekommen, weil die neue Generation übernimmt, weil die Offenheit da ist, weil die gesagt haben, Papa, so will ich nicht enden. Ja, also und wir sehen das ja immer wieder, wie stark das dann funktioniert, wenn die neue Generation mit mehr Energie, noch nicht so verschlissen, sagt, ich will es jetzt reißen. Und wenn du es rocken willst, im Kfz-Handwerk, da gibt es halt einen Namen für, ja, das sind die Kfz-Rockstars.
Absolut. Und ich kann das ja nur, so wie wir uns kennengelernt haben, ja nur bestätigen, man sagt immer, Wirtschaft ist viel Stimmung und auch Erfolg ist viel Stimmung und das lebt ja einfach, also egal mit wem ich von euch zu tun habe und wem wir auch uns auch auf unseren Veranstaltungen gesehen haben, es ist halt, du nimmst die Leute wirklich mit und ich glaube, ein großer Anteil am Erfolg ist, dass es Spaß macht und dass man das einfach tun möchte.
Ja, absolut. Vielen Dank. Und das ist es auch. Ich finde, da sollten wir alle hin. Es muss Spaß machen, was wir tagtäglich machen, für den Inhaber, für die Mitarbeiter, für die Kunden. Wenn diese Dreierkonstellation funktioniert, und das ist unsere wichtigste Aufgabe hier bei den Kfz Rockstars in unseren Trainings, dass genau das eintritt. Und wenn es allen Spaß macht, meine Güte, dann haben wir auch wieder eine ganz andere Branche. Ja? Und wir sollten uns da auch nicht ins Boxhorn jagen lassen von irgendwelchen Klima-Enthusiasten oder so. Ja, nein, das ist alles wunderbar. Das wird auch alles wunderbar so weiterlaufen. Wenn wir etwas mehr Zauber in unsere Betriebe reinlassen. Und diesen Zauber haben wir entwickelt und den sehen wir überall, ja, in den Augen, bei den Betrieben. Und da schließt sich letztendlich der Kreis zu deiner Anfangsfrage. Wenn hier ein neuer Betrieb bei uns reinkommt und der sieht diese Sterne in den Augen bei denen, die das hier schon eine Weile machen, da willst du dann auch hin. Das willst du halt einfach. Du willst genau das. Wertschätzung, Anerkennung, gutes Geld, weiterkommen finanziell, die Familie unterstützen, investieren können in Immobilien und so weiter, ja, Mitarbeiter finden, zufriedene Mitarbeiter haben, die nicht mehr gehen wollen. Wir haben rausgefunden, wenn ein Betrieb bei uns ist, dann bestellt er auch mehr Teile, weil die Aufträge größer werden, plus 113% mehr Umsatz bei den Teilebestellungen. Kannst du ja ungefähr ausrechnen, was dahinter steckt an Ertrag und Umsatz. Damit unterstützen wir auch die Industrie. Wir unterstützen die Zulieferer. Wir werden wieder wertvoll. Und das ist eine Sache untrennbar. Unsere lieben Zulieferer, die müssen auch unterstützt werden. Ja? Gerade auch, wo die Preise höher gehen und. Unsere Kunden müssen unterstützt werden. Die Autofahrer müssen unterstützt werden. Die Mitarbeiter müssen unterstützt werden. Und die auf deren Rücken alles lastet, die Inhaber, die den Betrieb führen, die müssen unterstützt werden. Und wir haben es in der Hand, diese Branche wieder geil zu machen, dass wir uns alle mit glücklichen Augen begegnen.
Großartig. Also wie immer mit dir, lieber Robert, ein Feuerwerk an Optimismus und an Branchenfreude und an Branchenleidenschaft. Ich habe noch eine Abschlussfrage, weil wir ja für die österreichischen Hörer und Leser diesen Podcast, dieses Video machen. Wie sieht die Situation in Österreich aus? Ihr seid dort schon gestartet, ihr habt schon Betriebe. Gibt es da Pläne? Gibt es Regionen, wo ihr sagt, da suchen wir noch? Oder wie ist da der Zugang zum österreichischen Markt?
Ja, wir haben viele österreichische Betriebe, Autohäuser wie Werkstätten, meistens in Kombination. Und wir haben freie Regionen in Österreich. Einige, weil wir sie nicht besetzen konnten mit dem, der sich beworben hat. Andere, weil da noch sehr viel Skepsis herrscht. Und ich sage immer, also es findet ohnehin zusammen, was zusammengehört. Das habe ich immer wieder gesehen. Also die Betriebe, die sich dann doch schlussendlich, jeder ist skeptisch, ne, doch vorstellt, irgendwie gehört das dann am Ende zusammen. Und in Österreich gibt es viel Potenzial. Wir haben super viele sehr erfolgreiche Partnerbetriebe. Und natürlich werden wir auch die Arbeit in Österreich ausdehnen und ich möchte mehr erfolgreiche, glückliche Betriebe in Österreich sehen, ganz klar.
Da bin ich dabei. Als Branchenmedium sind wir dabei mit mehr zusätzlichen, mit mehr glücklichen Betrieben. Ja, ja, ich glaube, wir haben das Wesentliche und auch umfangreich besprochen. Haben wir noch was vergessen, was dir noch auf der Seele brennt, lieber Robert, was du noch abschließend sagen möchtest?
Was ich abschließend sagen möchte, Leute, Ertrag. Ja. Ich finde, Geld ist manchmal so abstrakt, so ich mache es doch nicht fürs Geld und so, aber Ertrag ist der Spiegel, wie du in deiner Region wahrgenommen wirst, wie viel Wert dir entgegengebracht wird. Geld ist nichts anderes als ein Tauschmittel für Wertschätzung und ich wünsche jedem massive Erfolge, egal ob du mit den Versicherungen arbeitest als K&L-Betrieb, egal ob du mehr mit Privatkunden arbeitest oder beides, egal ob du ein Autohaus bist, du hast es verdient. Bei dem, was du tust, hast du das verdient. Und ich wünsche mir, dass du das erkennst und das wahrnimmst, was dir zusteht. Ja, und das wünsche ich. Und da gehen meine Grüße nach Österreich.
Alles klar, die nehmen wir mit, sagen herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ja, wir freuen uns, mehr über euch zu berichten. Und nachzulesen wird es auch sein im Klartext unserer nächsten Sonderausgabe. Lieber Robert, vielen Dank.
Lieber Gerald, vielen Dank. Eine Ehre für uns, dass du heute bei uns bist. Und ich freue mich auf die Artikel und auf das, was wir hier heute aufgezeichnet haben.
Ja? Vielen Dank.
Danke, mein Lieber.
Bewirb dich jetzt auf ein Strategiegespräch auf www.robertmerz.de. Das war Aufstehen für das Kfz-Handwerk, der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars.